NDR Info. Echo des Tages.
Heute Abend mit Peter Stein. Und das sind einige unserer Themen. Kinderporno-Affäre. Sebastian Edati sagt vor Untersuchungsausschuss aus. Dazu hören Sie auch den Kommentar. Gipfeltreffen. In Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs über Investitionsprogramm. Und geteiltes Echo. Reaktionen auf die Annäherung zwischen den USA und Kuba. Der SPD-Politiker Sebastian Edati galt als politisches Talent mit einer großen Zukunft. Doch das änderte sich schlagartig im Februar. Erst legt der SPD-Politiker sein Bundestagsmandat nieder, dann wird bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Es geht um den Besitz von Kinderpornografie. Edati taucht ab. Bis heute. Denn er ist als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss geladen, der die Affäre untersuchen soll. Dennoch ist völlig unklar, wer wann was wusste und wer wen wann worüber informierte. Als ob dieser Termin nicht schon brisant genug wäre, stellte sich Edati noch vor der Ausschusssitzung den Journalisten auf einer Pressekonferenz. Thomas Mohr über einen langen Tag in Berlin.
Anscheinend selbstbewusst erscheint Sebastian Edati vor der Bundespressekonferenz. Er tritt aggressiv auf und benutzt Kraftausdrücke. Fragen der Journalisten nach seinem derzeitigen Wohnort beantwortet er patzig.
Das geht Sie, sorry, mit Verlaub, einen feuchten Kehricht an.
Edati fühle sich in Deutschland nicht mehr sicher und sehe sich als Opfer einer hysterischen Berichterstattung. Immer wieder betont er, dass man ihm die Bestellung von Bildern und Filmen in Kanada allenfalls moralisch vorwerfen kann.
Und bei allen Filmen, die mir da zugeordnet worden sind, ist das Bundeskriminalamt nach intensiver Untersuchung zu der Einschätzung gekommen, das ist legal.
Edati weicht Fragen aus, was denn genau auf den Bildern und Filmen zu sehen sei. Immer wieder die Betonung, alles war legal. Aber dann zum ersten Mal im Fall Edati sowas wie Reue. Dass er viele Menschen enttäuscht hat, tue ihm leid.
Und sicherlich im Rückblick habe ich Fehler gemacht. Das war sicherlich falsch, diese Filme zu bestellen. Das will ich gerne einräumen. Aber es war legal.
Ob Edati wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt wird, entscheidet das Landgericht Verden in einem Prozess, der im Februar beginnt. Das Gericht habe laut Edati angeboten, sein Verfahren gegen eine überschaubare Geldauflage einzustellen. Das Gericht will diesen Deal aber nicht bestätigen. Hier in Berlin geht es heute aber um etwas ganz anderes, nämlich um die Frage, wurde Edati wegen der Ermittlung gegen ihn von offiziellen Stellen gewarnt? Und wenn ja, von wem? Edati sagt, ja, ich wurde gewarnt, und zwar direkt von seinem SPD-Parteikollegen Michael Hartmann und mittelbar durch den damaligen BKA-Chef Zierke.
Michael Hartmann hat mir gegenüber geäußert in den folgenden Wochen, er habe nach mehrfachen Rücksprachen mit Herrn Zierke mich informieren wollen über den aktuellen Stand der Dinge, über die aktuelle strafrechtliche Bewertung der beteiligten Behörden, über die Frage, wann sich meine Akte an welcher Stelle gefunden hat.
Michael Hartmann, der wegen des Konsums der Droge Crystal Meth seinen Job als innenpolitischer Sprecher der SPD verloren hat, sagt, falsch, ich habe Edati nicht gewarnt. Auch er sagt am Abend noch vor dem Untersuchungsausschuss aus. Einer von beiden lügt. Den Vorwurf, dass er sich das alles ausdenke, um an Rache zu nehmen, weist Edati zurück.
Ich habe keinen Grund, ihm Böses zu wollen. Das, was ich mache, indem ich den Sachverhalt schildere, mache ich nicht, weil ich Leuten schaden will, sondern weil das Teil der Wahrheit ist. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Deswegen habe ich auch objektiv keinen Grund, nicht die Wahrheit zu sagen.
Edati hat dem Untersuchungsausschuss auf 12 Seiten ausgedruckte SMS vorgelegt, die seine Aussage bestätigen sollen. Wenn dabei tatsächlich herauskommt, dass Jörg Zierke als BKA-Chef Geheimnisse ausgeplaudert hat, um seinen Parteifreund Edati zu schützen, muss das Folgen haben, sagte Obmann der Linken im Untersuchungsausschuss Frank Tempel.
So deutlich wie Herr Zierke heute in der Bundespressekonferenz genannt worden ist, wird sich auch die politische Ebene gar nicht darum winden können, Herrn Zierke auch dazu noch mal ganz detailliert zu fragen. Das dürfte auch in seinem eigenen Interesse jetzt sein.
Doch eines ist klar, zurücktreten wird Zierke nicht müssen. Er befindet sich seit einem Monat im Ruhestand.
Den Auftritt von Edati und den Tag im Untersuchungsausschuss kommentiert Peter Mücke.
Was sich genau zwischen November 2013 und Februar 2014 abgespielt hat, werden wir wohl nie erfahren, egal wie viele Zeugen der Untersuchungsausschuss noch laden wird. Fest steht nur, seit Herbst vergangenen Jahres war Sebastian Edati im Bilde, das gegen ihn ermittelt wird. Wie er davon erfahren hat und wo die undichte Stelle war, wird nicht mehr zu klären sein. Genauso wenig, ob Edati seinen Informationsvorsprung genutzt hat, um Beweismittel beiseite zu schaffen. Auf dem Tisch liegt seit heute nur die Version von Edati selbst. Der will vom Fraktionskollegen Michael Hartmann frühzeitig gewarnt worden sein, dessen Quelle angeblich der ehemalige BKA-Chef Jörg Zierke, auch ein Sozialdemokrat. Es ist zu erwarten, dass diese beiden Edatis Version widersprechen werden. Trotzdem, sie sind durch den heutigen Auftritt nochmal mächtig unter Druck geraten, auch wenn Zierke bereits seit einigen Tagen im Ruhestand ist. Und Edati bringt noch mehr Sozialdemokraten in Erklärungsnot. Warum hat Fraktionschef Thomas Oppermann nicht frühzeitig Tacheles mit Edati geredet? Was wussten Oppermanns Vorgänger im Amt, Frank-Walter Steinmeier und SPD-Chef Sigmar Gabriel von der ganzen Sache? Und was sollten die scheinheiligen Beteuerungen von Fraktionsgeschäftsführerin Lambrecht im Februar nur aus den Medien vom Fall Edati gewusst zu haben? Dennoch ist es eher unwahrscheinlich, dass es weitere spektakuläre Rücktritte geben wird, von Michael Hartmann vielleicht einmal abgesehen. Er wirkt heute wie das Bauernopfer in einer Affäre, bei der sich der Berliner Politikbetrieb im Allgemeinen und die SPD im Besonderen auf seine unappetitlichste Art zeigt. Intrigen, Tricksereien, Täuschungsmanöver und das unter angeblichen Parteifreunden. Aber auch Edati belastet sich mit seinem heutigen Auftritt selbst. Nicht juristisch vielleicht, aber moralisch. Wirkliche Reue zeigt er nicht. Er redet sich heraus, dass das, was er da im Internet an Bildern und Filmen bestellt hat, legal sei. Unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen für die abgebildeten Kinder solches Material hergestellt wurde, interessiert ihn nicht wirklich. Auch das hat er heute noch einmal deutlich gemacht. Am Ende gibt es also nur Verlierer.
Peter Mücke kommentierte. Die Wirtschaft in Europa ankurbeln, das hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als oberstes Ziel seiner Amtszeit ausgegeben. Schaffen will er das mit einem Investitionsprogramm in Höhe von 315 Milliarden Euro. Darüber beraten heute und morgen die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Vor ihrer Abreise hatte Angela Merkel im Bundestag noch eine Regierungserklärung abgegeben und sich grundsätzlich hinter das Paket gestellt.
Es sind und bleiben die Unternehmen, die Arbeitsplätze und Innovationen schaffen. Es muss darüber hinaus sichergestellt werden, dass zusätzlich mobilisierte Mittel sinnvoll und effektiv eingesetzt werden. Und wir müssen in Zukunftsprojekte investieren, also in Projekte, die wirtschaftlich sinnvoll sind und die nachhaltiges Wachstum fördern.
Inzwischen ist Bundeskanzlerin Merkel in Brüssel angekommen und die Beratungen haben begonnen. Über den Auftakt berichtet Holger Roman.
EU-Kommissionspräsident Juncker, heftig angefeindet wegen zweifelhafter Steuersparmodelle in seiner Heimat Luxemburg, wird für das Prestigeprojekt seiner Amtszeit werben. Ein 315 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket, das der Wirtschaft endlich die ersehnte Starthilfe leisten soll für mehr Wachstum und neue Jobs.
Europe needs a kickstart, an ambitious yet realistic investment plan for Europe.
Ein ehrgeiziger, aber realistischer Investitionsplan, so Juncker, den die 28 Chefs anstandslos abnicken werden. Schließlich haben sie noch viel ambitioniertere Pläne des Luxemburgers bereits im Vorfeld gestoppt. Mancher Experte spricht denn auch nicht von einem Kickstart, sondern eher von einem großen Bluff. Während die einen skeptisch sind, ob der Zündfunke überspringt, bezweifeln andere, dass das Geld überhaupt zusammenkommt. Kritiker wie die Europagrüne Rebecca Harms befürchten, dass die Fördergelder in die falsche Richtung fließen könnten.
Da sind viele Projekte drauf, die in den Mitgliedstaaten wahrscheinlich schon lange in den Schubladen liegen, weil sie entweder nicht finanzierbar waren oder weil der wirtschaftliche Nutzen in Frage gestellt war.
Ob neue Kernkraftwerke in England oder neue Häfen an der deutschen Nordseeküste. Über einzelne Projekte wollen sich die Staats- und Regierungschefs ohnehin nicht unterhalten. Und seinen größten Weihnachtswunsch werden Merkel, Hollande und Co. Juncker auch nicht erfüllen, nämlich sich zu verpflichten, statt warmer Worte auch Geld aus den nationalen Haushalten locker zu machen. Dazu sind der Kanzlerin die Rahmenbedingungen des Fonds noch zu unkonkret.
Zweitens geht es natürlich weiterhin um die Gewinnung von Vertrauen im internationalen Rahmen. Dazu gehört die Erfüllung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes.
Die harmonische Gipfelstimmung trüben könnte eigentlich nur die Krise in der Ukraine, die seit Monaten die Agenda bestimmt. Die europäischen Regierungschefs sind ernsthaft besorgt über die jüngsten Meldungen aus Kiew und Moskau.
The fact that Russia is in a difficult situation from a financial point of view is not a good news.
Dass es Russland finanziell schlecht geht, hält die EU-Außenbeauftragte Mogherini für keine gute Nachricht. Niemand habe ein Interesse daran, dass das Land abstürze, heißt es in Brüssel. Schärfere Sanktionen gegen Putin seien derzeit nicht geplant. Dafür der Appell an den Kreml-Chef, seinen Kurs gegenüber dem Westen zu überdenken, im Sinne eines radikalen Wechsels Richtung mehr Zusammenarbeit.
Radical change and to switch to a cooperative mode.
Was die Ukraine betrifft, so drängt die EU weiter auf entschlossene Reformen. Jüngste Forderungen von Präsident Poroschenko, sein Land benötige kurzfristig weitere 2 Milliarden Euro, um die Pleite abzuwenden, wird man zumindest diskutieren. Erfüllen wird man diesen Weihnachtswunsch wohl nicht. Was der Grund dafür sein mag, dass der ukrainische Staatschef eine ursprünglich geplante Stippvisite beim Gipfel abgesagt hat.
Es ist 18.40 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Immer zum Jahresende lädt Russlands Präsident Wladimir Putin zu einer großen Pressekonferenz. So auch heute. Und Themen, um drüber zu reden, gab es mehr als genug. Die Ukraine-Krise, die Spannungen mit dem Westen, die schwache Wirtschaft und der Verfall des Rubels, ebenso wie der Umgang mit der Opposition im eigenen Land. Sabine Stöhr hat Putins Auftritt verfolgt.
Die zwei großen Themen der Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten waren der Konflikt in der Ukraine und die Lage der Wirtschaft in Russland. In Bezug auf die Wirtschaft, sagte Putin, dafür seien äußere Faktoren verantwortlich und nahm gleich zu Anfang schon die russische Regierung unter Ministerpräsident Medvedev und die russische Zentralbank in Schutz. In der derzeitigen Situation verhielten sie sich völlig richtig. Auf das Wort Krise wollte sich Putin nicht festlegen, stimmte seine Zuhörer aber auf Verzicht ein. Im schlimmsten Fall kann die derzeitige Lage noch ungefähr 2 Jahre andauern, wenn sich die Konjunktur im Ausland nicht verbessert. Doch das kann natürlich niemand so genau absehen. Die niedrigen Ölpreise seien schuld an den Problemen im Land. Daher müsse sich Russland endlich vom Gas und Öl lösen, als alleinige Exportgüter und auch andere produzieren, auf die sich die Wirtschaft stützen könne. Konkreter wurde der Präsident dazu nicht. Als die Rede auf den Konflikt in der Ukraine kam, sagte der Präsident kaum Neues. Er wiederholte, dass die Regierung in Kiew dafür verantwortlich sei. Russland könne als Vermittler auftreten, wenn der Osten und der Westen der Ukraine miteinander verhandeln wollen. Außerdem zeigte Putin Verständnis für die russischen Kämpfer in der Ostukraine. Alle Menschen, die dem Ruf ihres Herzens folgen oder freiwillig an irgendwelchen Kriegskämpfen teilnehmen, auch im Südosten der Ukraine, sind keine Söldner, weil sie dafür nicht bezahlt werden. Scharf im Ton wurde Putin, als er konkret den Westen angriff. Der versuche, eine virtuelle Mauer in Europa zu bauen, durch die NATO-Osterweiterung und das Abwehrraketensystem. Russland dagegen sei ein friedliches Land, das aber immer stärker von den USA bedroht würde. Wir haben im Ausland nur 2 Militärbasen, die auf terrorismusgefährdetem Gebiet sind. Die US-amerikanischen Basen sind rund um den ganzen Erdball verstreut. Insgesamt aber blieb der russische Präsident zurückhaltend. Seine Antworten wiederholten sich. Gegen Ende der 3 Stunden erlaubte er dann noch einen überraschenden Blick in sein Privatleben. Vor den mehr als 1000 Journalisten sagte er auf eine entsprechende Nachfrage, ja, er liebe jemanden und ja, er werde geliebt. Alles ist gut, macht euch deswegen keine Sorgen. Und auch mit meiner Ex-Frau Ludmila habe ich ein gutes und freundschaftliches Verhältnis. Wir sehen uns ziemlich oft und auch meine Kinder sehe ich oft. Natürlich wäre noch öfter schöner. Aber so ist es auch in Ordnung. Eine wirkliche Überraschung gab es diesmal nicht. Übrigens auch nicht in Bezug auf den Rubel. Während der großen Pressekonferenz im Moskauer Internationalen Handelszentrum ist der relativ stabil geblieben.
Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat in diesem Jahr auch alte Feindbilder wieder aufleben lassen. Nicht selten war von einem neuen Kalten Krieg die Rede. In solchen Zeiten ist es also umso bemerkenswerter, wenn sich 2 Staaten anschicken, ihre jahrzehntelange Feindschaft zu überwinden. So wie die USA und Kuba jetzt. Sie hatten gestern vereinbart, die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Eine Annäherung, die in vielen Teilen der Welt regelrecht bejubelt wurde. In den USA ist das jedoch nicht bei allen so, wie Martin Ganselmeier berichtet.
Nach seinem überraschenden Coup war US-Präsident Obama erstmals seit langer Zeit wieder bestens gelaunt. Vor allem die Freilassung des jüdischen US-Bürgers Alan Gross pünktlich zum Beginn des Hanukkah-Festes freue ihn sehr, sagte er bei einem Empfang in Washington. Ich habe mit ihm während seines Fluges telefoniert. Er war bereit, sein Corned Beef Sandwich für mich zu unterbrechen.
I spoke to him on his flight. He was willing to interrupt his corned beef sandwich to talk to me.
Während die Freilassung des 5 Jahre lang in Kuba inhaftierten Alan Gross einhellig begrüßt wurde, stieß Obamas Kurswechsel in der Kuba-Politik auf ein kontroverses Echo. Vertreten war die ganze Spannbreite zwischen Jubel und Empörung. Obamas Parteifreund, der demokratische Senator und einflussreiche Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss, Bob Menendez, war fassungslos. Ich finde das widerwärtig, das ist falsch und ich bin zutiefst enttäuscht über den Präsidenten.
I think it stinks. I think it's wrong. I'm deeply disappointed in the president.
Menendez ist Sohn kubanischer Einwanderer, so wie auch der republikanische Senator Marco Rubio aus Florida. Auch er warf Obama vor, der schlechteste Verhandlungsführer zu sein, den er zu seinen Lebzeiten im Weißen Haus erlebt habe. Der kubanischen Regierung hat er alles gegeben, was sie verlangte, ohne als Gegenleistung irgendwelche Fortschritte bei Frieden und Demokratie zu bekommen. Die heftige Kritik des Demokraten Menendez und des Republikaners Rubio zeigt, wie schwer es für Obama wird, den Kongress für seine neue Kuba-Politik zu gewinnen. Marco Rubio kündigte bereits an, die Ernennung eines US-Botschafters in Havanna zu blockieren. Einem Ende des generellen Handelsembargos mit Kuba werden die Republikaner wohl kaum zustimmen. Doch es gab auch positive Reaktionen. Unter den kubanischstämmigen US-Bürgern freuen sich vor allem die Jüngeren, nach so langer Eiszeit endlich das Land ihrer Vorfahren besuchen zu können. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, sagte Maria de los Angelos im Sender PBS. Es gibt jetzt einen Funken Hoffnung, dass ein friedlicher Machtwechsel in Kuba möglich ist. Obamas Öffnung nach Kuba folgt der Idee Wandel durch Annäherung. Mehr Kontakte zwischen Amerikanern und Kubanern, mehr Austausch, freier Zugang zu Medien und Internet. Obamas Handelsbeauftragte Penny Pritzker sagte im Sender CNN, zahlreiche US-Unternehmen stünden bereits in den Startlöchern. Nicht nur Hotels und Kreuzfahrtschiffe, auch Telekommunikationsunternehmen. Nur 5% der Kubaner haben Zugang zum Internet und nur 2 von 11,5 Millionen Kubanern haben ein Handy. Genau dies werde über kurz oder lang zu einem Regimewechsel in Kuba führen, lobt die New York Times. In ihrem Leitartikel nennt sie Obamas Kurswechsel einen mutigen Schritt, der eines der verfehltesten Kapitel der US-Außenpolitik beende. Wahrscheinlich wird die Geschichte Obama am Ende recht geben, so die New York Times. Dagegen ist die Washington Post in ihrem Leitartikel entsetzt. Obama mag vielleicht behaupten, er habe eine 50 Jahre währende verfehlte Politik beendet. In Wirklichkeit aber hat er einem 50 Jahre alten Regime neues Leben eingehaucht.
Seit 4 Jahren herrscht nun schon Bürgerkrieg in Syrien. Inzwischen sind knapp 11 Millionen Syrer auf der Flucht vor Hunger und Gewalt. Als größte humanitäre Krise unserer Zeit hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier die Situation in Syrien heute bezeichnet. Denn das Geld, um den Flüchtlingen zu helfen, reicht hinten und vorne nicht. Heute haben in Berlin UN-Vertreter über die weiteren Hilfen beraten.
Allein für das nächste Jahr brauchen die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen 2,3 Milliarden Euro. Insgesamt beziffert die UN ihren Bedarf für die Syrienhilfe auf gut 6,7 Milliarden Euro. Deutschland hat bislang 800 Millionen Euro bereitgestellt. Zuletzt, so Entwicklungsminister Gerd Müller, einen Sonderhilfebetrag von 100 Millionen Euro, mit dem die Flüchtlingsmassen über den Winter gebracht werden sollen. Genug, so Müller, ist das aber längst nicht.
Man muss sich vorstellen, damit können wir, Deutschland, jetzt mal ca. 500.000 Flüchtlinge, Menschen dort die nächsten 3 Monate mit dem Notdürftigsten versorgen. Und das ist prima. Aber es leben dort 11 Millionen als Flüchtlinge.
Müller forderte gezielt die EU auf, den seit längerem geplanten Sonderbetrag von 1 Milliarde Euro für die Flüchtlingskrise bereitzustellen. Gleichzeitig rief er die Weltgemeinschaft auf, mehr für Syrien zu tun. Es sei nicht akzeptabel, dass man Monat für Monat darum bitten müsse, dass die Staatengemeinschaft ihren Beitrag leiste, so Müller wörtlich. Nach Worten des UN-Flüchtlingshochkommissars Antonio Guterres geht es dabei längst nicht mehr um Syrien allein. Die Unterstützung für Flüchtlinge müsse verknüpft werden mit Hilfen zur Stabilisierung von Aufnahmeländern wie Jordanien, dem Libanon, der Türkei und Ägypten. Guterres forderte dazu eine neue Hilfsarchitektur. Denn aus einer fortschreitenden Destabilisierung der Region könnte sich nach seiner Überzeugung eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden entwickeln. 4,4 Milliarden Euro will die UN bereitstellen, um den am stärksten betroffenen Nachbarstaaten Syriens zu helfen. Voraussetzung ist allerdings, dass die internationale Gemeinschaft bei ihren Zusagen bleibt. Auch beim Abschluss der internationalen Syrien-Konferenz blieb nämlich offen, wann und in welchem Umfang die Geberländer dem dramatischen Hilfsaufruf der Vereinten Nationen folgen.
Über die Hilfskonferenz für Syrien in Berlin berichtete Thomas Schmidt. Seit 13 Jahren kämpfen Soldaten der Bundeswehr an der Seite von anderen NATO-Ländern in Afghanistan. Zum Jahresende wird dieser Kampfeinsatz beendet. Und trotzdem wird die Bundeswehr noch weiter in Afghanistan aktiv sein. Bis zu 850 deutsche Soldaten sollen im kommenden Jahr helfen, afghanische Kräfte auszubilden. Heute hat der Bundestag der Mission zugestimmt. Angela Ulrich.
Aus ISAF wird Resolute Support, aus dem Kampfeinsatz der Bundeswehr eine Ausbildungsmission in Afghanistan. Und das ist der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei der Debatte im Bundestag ganz wichtig.
Es geht künftig um gezielte Beratung. Wir sind jetzt dort, wo wir effektiv ausbilden, wo wir klug beraten, wo wir angemessen unterstützen können. Wir sind dort, wo wir gebraucht werden, und wir werden gebraucht.
Die Sicherheitslage am Hindukusch habe sich zwar verbessert, sagt von der Leyen, aber sie bleibt wackelig. Während die Bundesverteidigungsministerin das sagt, kommt eine Meldung über einen erst 13-jährigen Selbstmordattentäter, den Sicherheitskräfte in Kabul gestoppt haben. Die Verantwortung geht jetzt an die Afghanen über, aber Deutschland will sich nicht verdrücken, sagt von der Leyen.
Wir haben einen Ruf zu verteidigen, nämlich den Ruf des zuverlässigen Partners. Und auch den Ruf, dass wir das sorgsam zu Ende bringen, was wir angefangen haben.
Im Norden des Landes werden künftig bis zu 850 deutsche Soldaten im Einsatz sein. Sie sind zur eigenen Verteidigung bewaffnet, damit sie zum Beispiel Entwicklungshelfer oder andere Soldaten schützen können. Der linke Außenpolitiker Jan van Aken kritisiert diese neue Ausbildungsmission im Nordirak scharf und geht auch die Verteidigungsministerin direkt an.
Rund um Afghanistan ist hier im Bundestag schon so viel gelogen worden in den letzten 13 Jahren, dass ich es echt leid bin, und Sie haben genau da weitergemacht, Frau von der Leyen.
Denn, so sagt Jan van Aken,
es ist vorprogrammiert, dass im nächsten Jahr auch deutsche Bundeswehrsoldaten in Kämpfe verwickelt werden. Und da müssen Sie endlich zu stehen. Nennen Sie einen Krieg und ziehen Sie endlich die deutschen Soldaten aus diesem Krieg ab.
Die Linke ist gegen das neue Afghanistan-Mandat der Bundeswehr. Die Grünen sind gespalten. Der grüne Menschenrechtspolitiker Tom Königs ist einer derjenigen, der für diesen Einsatz plädiert.
Ja, wir brauchen einen langen Atem und wir brauchen einen kühlen Kopf. Denn Afghanistan braucht uns noch viele Jahre, braucht unsere Unterstützung.
135.000 deutsche Soldaten waren während des ISAF-Einsatzes in Afghanistan stationiert. 55 sind gestorben in den 13 Jahren Mission. Als Ursula von der Leyen dafür dankt und ihnen Respekt ausspricht, bekommt sie Applaus von allen Seiten.
Allen Abhörskandalen zum Trotz. Das UMTS-Netz galt bisher als absolut sicher. Doch das war offenbar ein Trugschluss. Das jedenfalls belegen jetzt Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung. Thomas Kramer mit den Einzelheiten.
Das UMTS-Netz hat offenbar gravierende Sicherheitslücken. Sie ermöglichen Unbefugten das Mitlesen von Daten. Das haben IT-Sicherheitsexperten gegenüber WDR und Süddeutscher Zeitung demonstriert. Den IT-Experten ist es dabei gelungen, die als sicher geltende Verschlüsselung im UMTS-Netz zu umgehen und SMS, zum Beispiel aus dem Netz der Deutschen Telekom, abzufangen und auszulesen. Die Telekom erklärte dazu, man habe nach den Hinweisen von WDR und SZ zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Es handle sich jedoch um ein weltweites Branchenproblem. Maßnahmen eines einzelnen Netzbetreibers könnten es nicht lösen. Die Sicherheitslücke ermöglicht das Ausspähen von SMS, Mails und das Mithören von Telefonaten. Der Datenschutzbeauftragte Schleswig-Holsteins Weichert spricht von einer riesigen Gefahr und kritisiert, die Netzbetreiber gingen absolut unverantwortlich mit dem Telefongeheimnis um. Das UMTS-Netz ist der deutsche Mobilfunkstandard. Bislang galt er als absolut sicher.
Die tödlichen Schüsse auf den Hamburger Austauschstudenten Diren waren keine Notwehr, sondern vorsätzliche Tötung. Das haben die Geschworenen im US-amerikanischen Missoula in der vergangenen Nacht entschieden. Damit ist klar, der Schütze muss ins Gefängnis. Mindestens für 10 Jahre. Die Höchststrafe liegt sogar bei 100 Jahren. Das Urteil, endgültige Urteil, fällt im Februar. Heute um 18 Uhr unserer Zeit hat Direns Vater noch einmal ein Statement vor Gericht abgegeben. Martina Butler in Washington beobachtet den ganzen Prozess für uns. Ist schon was nach außen gedrungen, was der Vater gesagt hat?
Ja, er hat auf Türkisch mit einem Übersetzer im Gericht eben erklärt, was der Tod seines Sohnes für die gesamte Familie bedeutet. Und das, was er dort erzählt hat und was nachher auch die Rens Mutter erzählt hat, fließt mit ein, wenn man nachher über das Strafmaß entscheidet. Und er hat erzählt, dass er im Endeffekt die Rens Traum mit harter Arbeit erfüllt hat, dass er nämlich gesagt hat, wir haben seinen Traum erfüllt, in die USA zu gehen. Und dass mit dem Tod ihres Sohnes auch die Träume der Eltern zerbrochen seien und dass das Leben der gesamten Familie zerstört sei. Er hat auch versucht zu erklären, da gerade den Amerikanern zu sagen, wie wichtig kulturell eben auch ein Sohn in einer türkischen Familie ist. Und er hat erzählt, dass seine Töchter nun nach dem Tod ihres Bruders beim Therapeuten sind, dass sie sich entschlossen haben, nicht mehr im Ausland studieren zu wollen. Die Rens Vater hat auch gesagt, dass die Eltern nicht mehr schlafen können und dass sie darauf hoffen, dass der Täter eine lange Gefängnisstrafe bekommt. Und nachdem er all diese Dinge erzählt hat, kam die Rens Mutter und hat gesagt, wie es sich aus ihrer Perspektive anfühlt. Und sie sagt, sie wird niemals den Tag vergessen, an dem der Anruf kam, dass ihr Sohn gestorben ist. Und man sieht eine Frau, die im Gerichtssaal weint, die verzweifelt und gebrochen wirkt und die auch mit dem, was sie erzählt, dass sie sagt, ich habe mich so drauf gefreut auf den Tag, dass ich meinen Sohn wieder in den Arm nehmen kann, dass ich ihn wieder riechen kann, sehen kann, habe ich mich so gefreut und das konnte ich nicht machen. Und man sieht, und der gesamte Saal hat im Endeffekt, oder viele im Saal, sagen wir es so, haben angefangen zu weinen, als sie die Worte der Mutter hörten. Und beide Aussagen der Eltern, was es für diese Familie bedeutet, ihren Sohn verloren zu haben, werden bei der Festlegung des Strafmaßes mit einbezogen.
Welche Dinge spielen denn außer dieser Äußerung der Eltern noch eine Rolle bei der Festlegung des Strafmaßes?
Also es wird sicherlich jetzt auch geguckt, ob der Angeklagte eben auch Vorstrafen hat, denn die könnten mit einfließen in die eine oder in die andere Richtung, wenn es Vorstrafen gibt, die eben ihn entlasten, wo man sagt, er hat vielleicht psychologische Probleme, könnte das Strafmaß mildernd sein, wenn es aber etwas ist, was ihn zusätzlich belastet, könnte das auch wiederum einfließen. Die Verteidigung hat allerdings schon angekündigt, dass sie wegen formaler Fehler Widerspruch gegen das Urteil einlegen wollen und dass sie in Berufung gehen wollen. Aber um da erstmal wirklich eine Aussage zuzutreffen, wollen sie sich erstmal sortieren. Aber sie haben schon angekündigt, dass es sicherlich mit diesem Tag noch nicht zu Ende ist.
Die Rens Eltern durften sich also heute nochmal vor Gericht äußern. Hat der Täter sich denn auch nochmal vor Gericht äußern dürfen?
Ja, er hat sich ganz kurz zum Schluss geäußert. Er war heute das erste Mal in einem orangefarbenen Gefängnis-Overall in Handschellen vor Gericht erschienen. Und er hat ganz kurz gesagt, er wollte an diesem Abend niemanden töten. Er würde am liebsten die Uhr zurückdrehen und er hat den Eltern sein Beileid ausgesprochen, hat aber allerdings das Statement relativ kurz gehalten.
Hier in Deutschland ist ja die ganze Geschichte ein sehr großes Thema. Wie schauen denn die Amerikaner darauf? Und vor allem, wie haben sie die Entscheidung der Geschworenen gestern zur Kenntnis genommen?
In Amerika ist es vor allem in Missoula selbst natürlich ein großes Thema. Wenn man landesweit guckt, ist es nicht die große Schlagzeile, so wie das in Deutschland ist. Allerdings ist die Wahrnehmung so, dass man in Missoula ganz viele Menschen nach dem Urteil erlebt hat, die erleichtert waren und offenbar das Gefühl haben, dass dies ein gerechtes Urteil ist.
Das waren Informationen von Martina Butler aus Washington. Fußballnationalspieler Marcus Reus hat zuletzt vor allem durch seine Verletzungsmisere Schlagzeilen gemacht. Und auch heute sind es keine sportlichen Schlagzeilen, die von ihm kommen. Der Dortmunder war nämlich mehrere Jahre ohne Führerschein unterwegs. Nun muss er 640.000 Euro Strafe zahlen. Frank Stach berichtet.
Insgesamt 6-mal ist Marco Reus mit erhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Beim letzten Mal fiel der BVB-Spieler auf seinem Weg zum Trainingsgelände auf. Polizisten kontrollierten den schnellen Stürmer des BVB. Offenbar hat Marco Reus dabei einen gefälschten holländischen Führerschein vorgezeigt. Das geht aus dem entsprechenden Strafbefehl hervor, der dem WDR vorliegt. Zu dem gefälschten Führerschein sagt die Dortmunder Staatsanwaltschaft nichts, will es aber auch nicht dementieren. Was aber die Dortmunder Staatsanwaltschaft bestätigt, ist die Fahrt ohne Führerschein. Oberstaatsanwältin Barbara Vogelsang.
Er ist im März 2014 bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Dabei ist festgestellt worden, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Und dann ist im Weiteren halt festgestellt worden, dass es vorher noch entsprechende Verfahren mit Geschwindigkeitsüberschreitungen gab. Da er zu dem Zeitpunkt auch keine Fahrerlaubnis hatte, ist da natürlich damit auch festgestellt worden, dass auch da ohne Fahrerlaubnis gefahren worden ist, sodass das auch Gegenstand des Strafbefehls geworden ist.
Die Ermittlungen zeigen, Reus bezahlte seine Knöllchen immer pünktlich. Dass er keinen Führerschein hatte, ist dabei keinem aufgefallen. Nun muss er mit einer Rekordstrafe leben, 540.000 Euro. Sein Verein wusste von der ganzen Sache nichts, BVB-Trainer Jürgen Klopp.
Marco kennt ihn jetzt seit mehreren Jahren. Er ist mir nicht auffällig geworden als jemand, der häufiger so am Rande der Legalität irgendwas macht, sondern es ist ein ganz, ganz toller Kerl. Und der da einen Fehler gemacht hat, den er selber nicht mehr ausbügeln konnte und wahrscheinlich sonst kaum jemand davon wusste. Sonst hätte man ihn ja beraten können in dem Bereich, wie man das angehen kann.
Marco Reus hat sich mittlerweile über seinen Verein geäußert. Er sehe seinen Fehler ein, spreche selbst von einer großen Dummheit. Und er habe versprochen, dass so etwas nicht wieder vorkommt.
Das war das Echo des Tages für diesen Donnerstag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Peter Stein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.